Einiges werdet ihr sicherlich kennen. Ich hoffe, es ist doch das eine oder andere dabei, was euch noch mehr ermutigt, im Wort zu studieren. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir sind wieder bereit, erneut dein Wort zu öffnen. Und wir wissen, dass wir deine Führung benötigen, um zu verstehen und auch damit wir uns verändern lassen, wenn wir dein Wort lesen. Segne uns heute Morgen hierbei. Wir danken dir, dass du es nach deiner Macht tust und dass du uns die Bereitschaft schenkst, zu hören. Amen. Eigentlich dürfte hier kein neues Kapitel stehen. Denn die Gefahr ist, dass der Leser am Ende des Kapitel 13 denkt, nun dieses Kapitel ist abgeschlossen. Und nicht feststellt, dass wenn er dann den Vers 1 von Kapitel 14 liest, dass es hier geradezu weitergeht. Natürlich ist ein kleiner Unterbruch hier, aber das Thema bleibt dasselbe. Der endzeitliche Kampf wird fortgeführt und wir haben jetzt in Kapitel 14 die andere Seite. Während wir am Ende von Kapitel 13 die Menschen hatten, die ein Mahlzeichen auch an ihre Stirn genommen haben, sehen wir jetzt plötzlich eine Gruppe von Menschen, nämlich exakt 144.000, die ein Zeichen an ihrer Stirn haben, nämlich den Namen Gottes und des Vaters. Das Thema, um das es in Kapitel 13 bereits gegangen ist, wird auch hier fortgeführt. Das Thema ist Anbetung. Vielleicht hat ja der eine oder andere mal nachgezählt, wie oft Anbetung in Kapitel 13 vorkommt. Hat es doch jemand interessiert, dass er das gezählt hat? Oder ihr habt es wahrscheinlich wegen der anderen Hausaufgabe noch ein bisschen warten lassen. Machen wir es gemeinsam. Wo im Kapitel 13 kommt Anbetung vor und wie häufig? Ich beginne im Vers 4. Sie beteten den Drachen an. Nummer 1. Vers 4. Ihr zählt dann einfach mit, wie oft. Sie beteten das Tier an. Vers 8. Alle, die auf Erden wohnen, werden es anbeten, nämlich das Tier. Vers 12. Sie übte alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Jetzt haben wir wie viel? Aha, okay. Vers 15. Am Ende, die das Bild des Tieres nicht anbeten, würden getötet werden. Wie viel? 5. Jetzt kommen wir zu Kapitel 14. Ihr wisst, die Offenbarung liebt eine bestimmte Zahl. Und auch das zeigt jetzt, dass Kapitel 14 dazugehören muss. Kapitel 14, Vers 9. Wenn jemand das Tier anbetet. Vers 11. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen, nämlich von denen, die das Tier anbeten und sein Bild annehmen. 6, 7, 7. 7-mal Anbetung. 7-mal perfekte Zahl für die Anbetung von wem oder was? Vom Drachen und dem Tier. Das Bild des Tieres wird übrigens nie angebetet. Ja, passt auch zu dem, was das Bild des Tieres tut. Es verlagert die Aufmerksamkeit auf das erste Tier. 7-mal und dieser siebenfachen Anbetung, falschen Anbetung, setzt Gott einen Aufruf entgegen der wahren Anbetung. In der ersten Engelsbotschaft, Kapitel 14, Vers 7. Betet an den, der gemacht hat. Nicht der irgendwas tut, wie die anderen Tiere da etwas machen. Die machen ein Bild des Tieres. Sie machen, dass Leute etwas tun. Nein, der alles gemacht hat. Den Schöpfer. Das heißt, Gott stellt dieser falschen Anbetung die wahre Anbetung entgegen. Und sobald wir das sehen, eröffnet sich für uns sogar eine kleine Struktur in Kapitel 12, 13 und 14, die man als chiastisch beschreiben kann. Gute Frage. Was heißt chiastisch? Ich gebe da meine Erklärung, die ich am liebsten immer gebe. Wenn ihr auf einen Berg geht, also wandern, nicht klettern unbedingt, aber ihr seid schon mal am Berg gewandert? Die meisten. Dann erlebt ihr Folgendes. Oh, ich mache es mit einem Beispiel. War schon mal jemand am Kilimandscharo von euch? Ich auch nicht, aber gut. Ich habe einen Freund in den USA, der ist da schon mal hochgewandert. Gerade, ich glaube, letztes Jahr. Die ganzen Bilder gezeigt. Und am Kilimandscharo erkennt man die chiastische Struktur am deutlichsten. Weil dieser Kilimandscharo, höchster Berg in Afrika, habe ich mir sagen lassen, ja, da fängt man an, wenn man wirklich die Grand Tour haben will, dann beginnt man irgendwo so unten, sehr tief unten, in einer Klimazone, die wir alle nicht kennen, weil wir sie hier, manchmal haben wir sie hier auch in diesem Raum. Also die tropische Zone, da hat man also Wald, Regenwald würde man sagen, wenn man in Brasilien wäre. Ne? Und dann läuft man da hoch und dann habt ihr alle Stufen durch. Also ich fange mal an, Regenwald, was kommt dann? Die klimatisierte Zone und dann geht's ein bisschen hoch und irgendwann sind all die grünen Sachen weg und dann habt ihr die ganze Stein, das Tundra-ähnliche, ne? Noch ein bisschen Gebüsche. Und dann geht ihr weiter hoch und ganz oben habt ihr Schnee. Ich glaube, das ist der einzige Fleck in der Welt, vielleicht, wo man das alles erleben kann. Durch alle Klimagebiete, die es auf der Erde gibt, durchwandert nach oben. Ihr würdet oben nicht erwarten, dass ihr Regenwald findet. Das ist über 5000 Meter hoch. Ja? Und wenn ihr jetzt oben am Gipfel seid, dann habt ihr die erste Leiste des Chiasmus hinter euch. So, und jetzt steigt ihr ab. Und jetzt ist die Frage, was werdet ihr entdecken, wenn ihr absteigt? Was wird die erste Zone sein, durch die ihr schreitet? Regenwald? Die letzte von wo? Erst einmal wieder Eis und Schnee. Und dann geht's weiter runter und was kommt dann? Regenwald? Nein, dann kommen erst die Steine. Alles klar. Das ist ein Chiasmus. In schriftlicher Form sieht es so aus. Ich beginne eine Struktur mit einem Teil A, dann B, C, machen wir noch D. Und dann geht's weiter und ich merke, das, was als nächstes kommt, entspricht genau dem, was direkt vor D kam. Man nennt das dann C-Strich. Und dann kommt B-Strich und A-Strich. Also nicht parallel aufgebaut, A, B, C, A, B, C, sondern so aufgebaut, dass man einen Gipfel hat, einen Berggipfel. Und meistens ist es der Berggipfel, auf den so eine literarische Struktur die Aufmerksamkeit des Lesers lenken will. Wenn ich also so etwas in der Bibel entdecke, dann kann das die Funktion haben, schau, was in der Mitte steht. Da möchte ich deine Aufmerksamkeit hinziehen. Manchmal kann es auch nur einfach die Funktion haben, wenn es in einem Vers ist, dass man sich den Vers besser merken kann. A, B, B, A. Okay. Hier in Kapitel 12 bis 14 haben wir so einen kleinen thematischen Chiasmus. In Kapitel 11, Vers 19 ist eine Heiligtumsszene mit der Bundeslade. Man sieht hinein, mitten in den Tempel hinein, in das Allerheiligste. Ihr wisst noch, das ist die Einführungsszene für diesen Mittelteil der Offenbarung. Am Ende dieses Mittelteils der Offenbarung, in Kapitel 15, Vers 5, da sehen wir wieder in den Tempel hinein. Da heißt es, danach sah ich, es wurde aufgetan, der Tempel, die Stiftshütte im Himmel. Und aus diesem Tempel heraus kommen dann die Engel mit den Plagen. Ich habe also am Anfang den Blick in den Tempel, und zwar mitten hinein. Und in 15,5, was dann die nächste Szene beginnt, könnte man sagen, das Ende auch diesen Blick mitten hinein. In Kapitel 12 am Ende haben wir eine Beschreibung von den 144.000, die ein Merkmal verwendet, das es nur zweimal in der Offenbarung gibt. Dieses Merkmal ist Gottes Gebote halten. Offenbarung 12, 17. Am Ende der dreifachen Engelsbotschaft steht das andere Mal in der Offenbarung, wo diese Gottesgebote halten vorkommt. Kapitel 14, Vers 12. Die da halten die Gebote Gottes. Okay, also am Ende von Kapitel 12 und am Ende von der dreifachen Engelsbotschaft. In 12, 17 und in 14, 12 wird auf die Gruppe hingewiesen, die die Gebote Gottes hält. Und das Wort für Gebote kommt nur an diesen beiden Stellen in der Offenbarung vor. 12, 17 und 14, 12. Und natürlich in der Wendung Gottes Gebote halten, auch nur an diesen beiden Stellen. Das ist deshalb interessant und wichtig, weil wir schon gesehen haben, dazwischen, zwischen 12, 17 und 14, 12, dazwischen, werden immer wieder Gebote übertreten oder Gebote angesprochen. Es geht um das Gesetz Gottes. Die letzte Auseinandersetzung ist tatsächlich, wie Ellen White es beschreibt, eine Auseinandersetzung zwischen, ich zitiere, den Geboten Gottes und den Geboten der Menschen. Das ist der letzte Kampf zwischen den Geboten Gottes und den Geboten der Menschen. Das war jetzt A, A-Strich, B, B-Strich. Jetzt kommt C und C-Strich. Wir gehen also den Chiasmus hinauf. Am Ende von Kapitel 13 haben wir einen Aufruf anzubeten. Das wird jetzt der Höhepunkt sein, denn in diesen Kapiteln geht es um Anbetung. Der Aufruf anzubeten ist gerichtet auf eine Pseudoschöpfung, auf eine falsche Schöpfung, auf eine Lügenschöpfung. Was ist das für ein Aufruf? Betet an das Bild des Tieres. Kapitel 15. Alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, würden getötet werden. 13, habe ich Kapitel 15 gesagt? Vers 15, Entschuldigung. Kapitel 13, Vers 15. Denn alle, die das nicht anbeten, würden getötet werden. Wir haben hier also den Aufruf, etwas anzubeten, verbunden mit dem Hinweis, wenn du das nicht tust, wirst du umgebracht. Ja? Und dann kommen wir zur dreifachen Engelsbotschaft. Und da ist der Aufruf in Kapitel 14, Vers 6, anzubeten. Und ihr dürft es jetzt ruhig weiterführen. Und wenn ihr das nicht tut, was passiert dann? Wenn wir es kurz fassen, letztlich wirst du umgebracht. Der Aufruf richtet sich aber auf etwas anderes. Es richtet sich darauf, den Schöpfer anzubeten und nicht die Pseudoschöpfung. Anbeten ist also an sich nicht falsch, wenn du den Richtigen anbetest, den Wahren. Das Ergebnis von beiden Dingen wird vorgestellt als, du wirst umgebracht. Wir haben also im Zentrum der Offenbarung hier einen kleinen thematischen Chiasmus, der uns dazu hinführt, es geht in diesen Kapiteln um Anbetung. Du musst dich entscheiden. So oder so. A und A' sind die beiden Heiligtumsszenen, Kapitel 11, Vers 19 und Kapitel 15, Vers 5.
Ja? Kapitel 11, 19.
11, 19 und 15, Vers 5. Okay, mit diesem Hintergrund über das gesamte Kapitel kommen wir jetzt zu Kapitel 14, die Einführung. Vom Kampf gegen jene, die das Bild des Tieres nicht anbeten wollen, ist ja schon beschrieben worden und hier sehen wir sie nun. Die Kamera schwenkt also weg von der Kampfszene auf der Erde und man sieht jetzt das Lamm, die 144.000 auf dem Berg Zion. Und der Berg Zion ist hier ein Symbol für den bereits erreichten Sieg. Wir haben einen Text, der hier sehr ähnlich klingt, in Joel 3, Vers 5. Schlagen wir das mal auf. Ihr kennt das ja schon von der Andacht, immer einen Finger drin lassen. In Offenbarung 14, da kommen wir immer zurück. Joel, Kapitel 3, Vers 5. Eine dieser vielen Anspielungen, die die Offenbarung zum Alten Testament enthält. Joel 3, 5, ich lese. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Uns fällt schon mal auf, der Name des Herrn. Denn in Kapitel 14, Vers 1 steht, dass die 144.000 den Namen des Vaters oder auch seinen Namen auf ihre Stirn geschrieben haben. In Joel rufen Menschen den Namen des Herrn an. Hier haben sie den Namen des Herrn sichtbar, symbolisch sichtbar, auf ihre Stirn geschrieben. Dann geht es weiter in Joel mit, denn auf dem Berge Zion. Ah, auf dem Berg Zion. Das ist Kapitel 14, Vers 1 in der Offenbarung. Da sind die 144.000. Wer ist hier auf dem Berg Zion? Auf dem Berg Zion und Jerusalem wird Errettung sein, die der Herr verheißen hat und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Das wird angespielt in Kapitel 14, 1 in Offenbarung, dass man das mitbringt und weiß, wenn die 144.000 am Berg Zion sind, dann sind sie die Erretteten. Die sind es, die entrinnen von dem Angriff der falschen Trinität. Das sind die, die jetzt das Lied dann gleich singen, in Kapitel 14, Vers 2 und 3, das Lied der Erlösung. Ja? Wir haben also hier einen Blick bereits auf die Sieger. Es wird nicht gezeigt, wie sie kämpfen, sondern bekommt gleich mal einen Blick auf die Siegreichen. Warum ist das so? Ich persönlich glaube es deshalb so, weil Jesus in dieser Offenbarung nicht so sehr den Blick auf den Kampf lenken möchte, als auf das, was danach kommt. Auch hier, der Kampf ist da, der muss angesprochen werden. Aber was danach kommt, ist der Sieg, den er den Menschen schenkt, die auf seiner Seite stehen. Und deshalb hört man dann in Vers 2 und 3 diese Stimme, fast unisono, die ein neues Lied singt. Was ist dieses neue Lied, das vor dem Thron, vor den vier Gestalten und den Ältesten gesungen wird? Ein Lied, das nur die 144.000 singen können. Etwas später, in Kapitel 15, wird das Lied noch einmal angesprochen. Es ist am Ende dieses Mittelabschnittes der Offenbarung. Dort heißt es wieder in Vers 2 und 3, kann man sich leicht merken, 14, 2 und 3, 15, 2 und 3. Dass da eine Menge steht und dass die steht, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild, über die Zahl seines Namens, das sind die 144.000. Ist gerade in 14,2 erwähnt worden. Und dass sie singen das Lied. Und jetzt wird das Lied näher definiert. Was ist dieses neue Lied, das sie singen? Sie singen das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Was ist das Lied des Mose? Klar. Israel kommt an diese aussichtslose Situation. Da Berge, hinter uns die, vor uns, was nun? Es ist aus. Wir werden sterben. Wir werden umkommen. Und dann eröffnet Gott einen Weg mitten durch das Meer hindurch. Und sie gehen hindurch. Und auf der anderen Seite des Meeres, da singen sie. Das hätten sie wahrscheinlich auf der Seite dieses, also des Meeres auf dieser Seite, nicht gedacht, dass sie da mal singen werden. Aber sie singen dort. Warum singen sie? Weil Gott der Sieger ist und weil der Kampf gewonnen ist. Es ist aus. Es ist gut. Es ist geschehen. Dieses Bild aus dem Alten Testament wird mit dem Lied des Mose, nur mit diesem Begriff, angespielt. Wir sollen diese Szene anzapfen, wenn wir an die Endzeit denken. Da ist ein Volk, das sieht keinen Ausweg mehr. Da die Feinde, dort die falschen Gebote, die falsche Anbetung, politische, religiöse Macht, alle gegen uns. Und trotzdem werden sie hindurchkommen und dann singen. Sie singen das Lied der Errettung des Mose. Und es ist das Lied des Lammes. Warum ist es das Lied des Lammes? Weil das Lamm genau dasselbe erlebt hat wie Mose. Es sah aus, als ob alles zusammenstürzt. Und der Tod war unweigerlich vor Augen. Und das Lamm hat den Tod geschmeckt. Und trotzdem singt dieses Lamm einige Zeit später das Lied der Erlösung. Diese Menschen, diese 144.000, erleben das auch. Wie das Lamm. Und sie werden das Lied singen. Das soll hier in Kapitel 14, Vers 2 und 3 angesprochen werden. Das Erste, was von den Menschen beschrieben wird, die diesen Kampf am Ende erleben, ist ihr Sieg, ihr Loblied über die Errettung. Das Erste ist also das, was Gott für sie tut. Und dann wird erst beschrieben, wie sie sind. Ich glaube, auch das soll uns zeigen, wo der Blickwinkel hinfallen soll. Auf das, wie Gott uns führt in dieser letzten Zeit. Vielleicht sollte man sogar sagen, schau nicht so sehr auf dich selber, bitte. Schau tiefer und schau auf Gott. Schau weiter in dem Fall und schau auf Gott. Fixiere deine Augen auf Jesus und dann kommst du durch alles hindurch. Auch wenn man momentan vielleicht nicht sieht, wie das geschieht. Aber das Loblied wird kommen. Singt ihr gerne?
Ja.
Für euch, die ja keine so gute Stimme habt, seid getrost. Ich bin mir sicher, dass das das schönste Lied sein wird. Und es wird nicht davon abhängen, wie schön ihr singt. Sondern es wird davon abhängen, wie schön die Errettung war. Das macht das Lied wunderbar. Also die Frage ist, warum 144.000? Warum nicht 139.999? Die eine Zahl ist erstmal zu lang, um sie in Griechisch zu schreiben. 144.000 ist kürzer. Und natürlich hat das eine symbolische Bedeutung. Ganz klar. Wollt ihr das wissen oder was? Nee, wisst ihr.
Also die Zahl 12 ist die Zahl der Nachfolge. Er hatte 12 Jünger und es gab auch 12 Stämme. Und 144 ist die Zahl 12 potenziert, das heißt die getreuen Nachfolger. Und 1000 ist einfach eine große Zahl, nicht einfach 1000 quasi als wörtliche Zahl. Das heißt, es werden nur noch die getreuen Nachfolger sind diese 144. 1000.
Ja, eine nette symbolische Erklärung. Also, ich würde auf die Frage mit Augenzwinkern, ihr wisst es schon, gell? Ich antworte manchmal mit Augenzwinkern. Okay. Aber ich würde da einfach sagen, naja, er hat einfach zusammengerechnet und dann kam er auf 144.000. Und er rechnet da korrekt zusammen. Kapitel 7, Vers 4, da werden 12 verschiedene Stämme durchgegangen und aus jedem Stamm 12.000. Also 12 mal 12.000 sind 144.000. Ja, dann kommt natürlich die Frage, warum aus jedem Stamm 12.000? Und da ist es, ne? Da haben wir die 12 Stämme, wir haben 12.000, das ist einfach eine volle Zahl. Übrigens, die Zahl wird gehört, sie wird nicht gesehen, das ist noch wichtig für mich. In Kapitel 7, Vers 4 steht, ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden. 144.000. Er musste nicht abzählen, er hört sie. Warum ist das wichtig? In der, ja, aha, Schwester Wolf.
Ich denke, es ist wichtig, weil dann, was danach kommt, da heißt es, danach sah ich und siehe, zum Unterschied vom Hören. Und jetzt sieht er diese 144, die symbolisch 144.000, tatsächlich, wer sie sehen, aus allen Sprachen, Stämmen, Nationen und Völkern. Und daher wird das, ist das die gleiche Gruppe, die vorher beschrieben ist, die er dann nachher sieht. Das
jetzt
ist sag ident.
Uns noch den Vers, wo sie das sehen, wo er das sieht. Das ist ja noch wichtig.
Danach sah ich und siehe, eine große Schar, welche niemand zählen konnte, ja, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, vor dem Thron stehen und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern.
Vers 9. Vers 9, ne? Also wir sind jetzt in Kapitel 7 gerade.
Ja.
In Kapitel 7 sind die 144.000, die werden versiegelt. Johannes hört das in Vers 4 weg und dann in Vers 9 heißt es, danach sah ich und dann sieht er eine Riesenmenge, die niemand zählen konnte. Ja, wenn man etwas sieht, wie viele Leute es sind, dann kann man sie nicht zählen. Also es ist größer, wie wir in der Kurzbibelschule hier sind. Euch kann man zählen. Logisch. Und warum führt es jetzt die Schwester Wolf an? Weil in der Offenbarung es manches Mal so ist, dass man etwas hört und dann genau dasselbe danach sieht, aber das, was gehört wird und das, was gesehen wird, scheint unterschiedlich zu sein. In Wirklichkeit jedoch sind es zwei Komponenten derselben Sache. Okay? Kurzes Beispiel. Das klassische Beispiel ist in Kapitel 5. Ja, Kapitel 5 hört Johannes, wer der Sieger ist und wer das Siegelbuch öffnen darf. Was hört er, wer das ist? Kapitel 5, Vers 5. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Aha. Also wer ist der Sieger? Der Löwe aus Juda. Und dann Vers 6, und ich sah, und was sieht er jetzt? Wir würden denken, er sieht jetzt den Löwen aus Juda. Ne? Er sieht ihn, aber nicht als Löwen. Er sieht ein erschlachtetes Lamm. Das ist so ziemlich der krasseste Gegensatz zum Löwen. Der Löwe reißt vielleicht das Lamm. Da ist der siegreiche Löwe, der starke Löwe und dann das geschlachtete Lamm. Aber beides ist dieselbe Person. Denn das eine drückt aus, dass Jesus Christus der König ist. Der Löwe aus Juda, der Löwe aus Juda stammt ja von 1. Mose 49, Vers 9 und 10. Da wird Juda dreimal der Löwe genannt und von Juda kommt der, der in Israel der Herr ist. Der König, der Messias, seine messianische Prophezeiung dort. Daher kommt der Name Löwe aus Juda. Er ist der Messias, er ist der König. Und das Lamm sagt aber, dass Jesus das Opfer ist. dass Jesus der ist, der das Leben gibt. Das Sündopfer für uns, stellvertretend für uns gestorben. Diese beiden Komponenten werden zusammengenommen. Das ist der Sieger. Der König und das Opfer. Löwe und Lamm. Noch ein anderes Beispiel in Kapitel 17. Einfach, dass ihr seht, dass das funktioniert in der Offenbarung. Ich höre etwas und dann sehe ich etwas. In Kapitel 17 kommt einer der Plagenengel zu Johannes und redet mit Johannes. Das heißt, Johannes hört jetzt. Und er hört den Engel zu ihm sagen, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Komm mit, ich zeig dir das. Das hört er. Die Hure sitzt an vielen Wassern. Vers 3, Kapitel 17 war ich jetzt, Vers 1 und jetzt Kapitel 17, Vers 3. Und dann sieht er die Hure, die an vielen Wassern sitzt. Und wen sieht er da? Er sieht eine Frau sitzend auf einem Tier in der Wüste. Da könnte man jetzt auch sagen, Moment, also das passt überhaupt nicht zusammen. Wasser oder Wüste jetzt? Aber es sind zwei Komponenten, die hier gezeigt werden, die beide für diese Frau, für Babylon zutreffen. Also man hört und sieht etwas und es ist trotzdem gleich. Es ist dieselbe Sache. Wenn ich jetzt also zu den 144.000 nochmal komme, Kapitel 7 der Offenbarung, dann hört er zuerst die Zahl 144.000. Und nachdem diese Zahl ausführlich dargelegt worden ist, dass aus jedem Stamm das 12.000 sind, bis Vers 8, hat alles gehört. Jetzt sieht er. Er macht die Augen auf und sieht die große Schar. Das würde bedeuten, dass die große Schar in Kapitel 7, Vers 9, dieselbe Gruppe beschreibt wie die 144.000. Ja? Allerdings mit zwei unterschiedlichen Komponenten. Und was sind die? Die große Schar, die hier beschrieben wird, wie sie da weitergeht, das sind die Erlösten am himmlischen Thron. Sie stehen vor dem Lamm, Vers 9. Sie stehen vor dem Thron. Sie sind es, Vers 14, die durch die große Trübsal hindurchgekommen sind, ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Das ist die siegreiche Schar im Himmel. Und die 144.000? So wie sie hier beschrieben werden mit, okay, aus dem Stamm Juda 12.000, aus diesem Stamm 12.000 und dort 12.000. Das erinnert alttestamentlich wieder an etwas. Und was soll das erinnern?
An die Zählung.
An die Zählung des Volkes Israel. Da wird eine Zählung durchgeführt. Und wann macht man eine Zählung im Volk Israel? Die ersten zwei Zählungen, die im vierten Buch Mose, im Buch Numeri durchgeführt werden. Warum werden die durchgeführt? Wer wird da gezählt? Da werden nicht alle gezählt.
Die Wehrfähigen werden zum Beispiel.
Ja, da wird die kämpferische Schar gezählt. Die 144.000 zeigen die Komponente der Menschen auf der Erde, die Gottes Kriegsvolk sind. Ich sage das jetzt sehr vorsichtig. Dieses Vokabular, dieses Militärische ist gefährlich in unserer Zeit zu verwenden. Aber das ist das militante Volk Gottes auf der Erde, die nicht die Waffen jetzt ziehen, buchstäblich, aber die geistlichen Waffen haben sie schon an. Ja, und kämpfen. Das sind die, die auf der Erde kämpfen in der letzten Zeit. Und der zweite Blick ist auf dieselbe Schar gerichtet, einige Momente später am himmlischen Thron, wie sie dort singen und loben. Kapitel 14, wo wir sind, verbindet das beide. Es redet von den 144.000. Da wissen wir schon von Kapitel 7, das sind die Versiegelten. Jetzt wissen wir auch, sie haben die Versiegelung an ihrer Stirn erlebt. Ihr Wesen ist dem Wesen Gottes ähnlich. Ja? Und diese in der Endzeit Kämpfenden werden jetzt verbunden mit dieser Sieg, mit diesem siegreichen Blick derjenigen, die bei Gott sind und an dem Thron und vor dem Lamm sind. Ja? Okay, jetzt scheint es da einige Fragen zu geben. Lass mal das Mikro vielleicht kurz durchgehen.
Was für mich auch immer wieder sehr faszinierend war, dass jeder Name, der hier erwähnt wird, auch eine Bedeutung hat, also eine Charaktereigenschaft darstellt. Und somit werden praktisch mit den 144.000 die Namen zeigen auch eine Charaktereigenschaft des Christen, der in der Welt lebt. Das heißt, die Namen haben Charaktereigenschaften dargestellt in der hebräischen Sprache, die auch dann einen Charakterzug des Christen darstellen.
Also du meinst die Namen der 12 Stämme
Israels? Genau, richtig. Also jeder der Namen hat auch eine besondere Bedeutung in Bezug auf eine Wesenseigenschaft, die der Gläubige hat. Das war für mich ein Gedanke, der mich sehr bewegt hat. Und einer der Namen wird ja nicht verwendet und wird ausgetauscht. Manasse, glaube ich, und Dan. Also Dan wird ja nicht erwähnt, das ist der Richter, weil ja der Christ nicht richten soll. Und deshalb wird auch dieser Name nicht verwendet bei diesen Namen. Also das ist interessant für mich gewesen.
Wenn ihr zu den 144.000 was nachlesen wollt, es gibt in Österreich eine Jugendzeitschrift, die heißt Salvation and Service. Kennt ihr die?
Ja.
Gut. Ich finde, das ist eine gute Zeitschrift. Ich muss ein bisschen Werbung machen für uns Österreicher. Ich bin Deutsch, aber ganz Österreicher. Die machen eine gute Sache hier. Und diese Zeitschrift ist nicht nur für Jugendliche. Stellt euch vor. Auch Erwachsene, finde ich, können davon profitieren. In dieser Zeitschrift gibt es so eine Kolumne, die da immer wieder vorkommt. Die heißt Wahrheit oder Widerspruch. Und da wird in einer Ausgabe über die 144.000 gesprochen. Ich finde, dass es nicht schlecht ist, was dort steht. Vielleicht kann man das mal nachlesen. Da steht auch etwas drin über die Namen, die da erwähnt werden. Mag ein bisschen anders sein, wie du das jetzt schilderst, aber es ist sicher auch ein Gedanke wert. Aber ich glaube, das könnte jetzt zu lange gehen, wenn wir uns da auf den 144.000 aufhalten, ja. Machen wir noch hier, bitte, ja, du hast das Mikro schon.
Wenn das Volk durch das Meer zieht, ist das einzige Militant an dieses Volk, das einen Schritt vor den anderen macht. Das ist das einzige Militante.
Ja.
Und der Sieg ist dann, dass die ganze andere Armee vernichtet wird. Und ich denke, das ist, was mit David passiert ist. Er hat auch gezählt, aber er wollte den Sieg selber herbeiführen. Und die Zählung bei Israel war nicht nur, um die wehrbaren Männer zu zählen. Es war auch dafür da, um das Erbe anzuweisen, was jeder bekommen würde. Also das ist unser Sieg, dass wir ihm folgen. Und das macht deutlich, warum die Sünde von David so schlimm war. Weil er wollte es auf sich, seine eigene Art und Weise machen.
Das ist übrigens ein sehr guter Punkt. Das ist der zweite bei der Zählung, etwas später. Bei den Josua-Büchern kommen diese Dinge nochmal vor. Zwar nicht so genau mit Zahlen, aber wenn es um die einzelnen Stämme geht, dann geht es um das Erbteil zuzuweisen. Und dieser Gedanke, glaube ich, steckt hier auch drin, dass diese 144.000 das Erbteil erhalten werden. Das Erbteil Gottes. Ganz hinten.
Ja, du hast auch erwähnt, im Offenbarung 7, Vers 14 steht geschrieben, diese sind's, die gekommen sind aus dem großen Trübsal. Ja, und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Welche Trübsal ist hier gemeint? Ist jetzt der Trübsal des Mittelalters? Ist jetzt das gesamte Trübsal des Mittelalters und der letzte Trübsal in der letzten, allerletzten Zeit? Oder ist jetzt der Trübsal nur in der letzten Zeit?
Ich würde das so kurz beantworten, dass es vom Zusammenhang Kapitel 7 um die Endzeit-Trübsal geht. Das sind die vier Winde, die über die Erde wehen werden, nachdem die 144.000 versiegelt sind. Okay, können wir zurück zur Offenbarung 14 dann? Oder gibt es noch etwas? Schön. Dann Kapitel 14, die Beschreibung dieser Gruppe geht ja weiter. Wir sind davon Joel 3, Vers 5 hergekommen. Der Berg Zion wird gezeigt, die 144.000. Wir haben diese Bilder zusammengenommen, diese Anspielungsbilder, die die Offenbarung uns hier gibt. Wir sehen das neue Lied, das sie singen, und dann kommen ein paar Merkmale in den Versen 4 und 5 über die 144.000, dass sie unbefleckt sind, jungfräulich, also sie haben nicht gehurt. Das spricht natürlich an die Hure Babylon an, die durch den Wein ihrer Hurerei die Menschen verführt. Diese sind also nicht verführt worden. Sie sind Nachfolger des Lammes, das spricht ihre Loyalität, ihre Treue gegenüber Gott an. Sie sind erkauft von der Erde, das heißt am Ende von Vers 3 auch schon, am Ende von Vers 4 noch einmal, erkauft aus den Menschen. Das heißt, es sind Erlöste, es ist Gottes Erstlingsfrucht. Und da kommt gleich so ein bisschen ein Thema, das wir dann ab Kapitel 14, Vers 14 sehr stark sehen, die Ernte. Dort wird erst die Ernte der Gläubigen, dann die Ernte der Ungläubigen beschrieben. Ne? Die Weizenernte sind die Gläubigen, Verse 14 bis 16, und die Traubenernte sind die Ungläubigen, Verse 17 bis 20. Dann haben sie kein Falsch in ihrem Mund. Das heißt, sie sind ehrlich und aufrichtig, spielt ein bisschen an Zacharja an. Ich glaube, nein, Zephania ist es, Zephania 3, Vers 13. Dort steht, der Rest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lügen reden. In ihrem Mund wird keine trügerische Zunge gefunden werden. Der Rest Israels, die Übrigen. Hier werden die Übrigen auch geschildert in Offenbarung 14, Vers 5. Und sie sind untadelig. Das ist so die Beschreibung für die Menschen, die mit Gott gehen. Ohne Tadel. So wie ein Noah, so wie ein Abraham. Die Glaubensväter. Nachdem wir zuerst den Blick auf diese siegreiche Schar geworfen haben, dann erst wird geschildert, was Gott in der Endzeit tut. Wir haben also das gesehen, was Satan in der Endzeit tut. Das ist Kapitel 13. Sehr aktiv. Dann sehen wir den Sieg der Gläubigen, die das gut durchstehen. Den Angriff Satans, bereits genauso wie in Kapitel 12 der Angriff Satans immer ins Leere gegangen ist. Und dann sehen wir, was Gott unternimmt. Denn Gott ist nicht untätig. Gott hat etwas zu sagen zu dieser Situation. Und das ist die Botschaft der drei Engel.